Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Der Pulitzerpreis ist so etwas wie der Oscar in der US-amerikanischen Publizistik. Aufmerksamkeit und Ruhm sind garantiert und beides wurde nun Cristina Rivera Garza erneut zuteil der Mexikanerin. Bekannt und mehrfach für ihre Bücher ausgezeichnet war sie schon vorher in ihrer Heimat und den USA als Soziologin und Romanschriftstellerin. In Deutschland bekam sie 2005 den Anna-Segers-Preis. Im vergangenen Jahr nun wurde die Autorin mit dem Pulitzer geehrt für ihr Buch Lilianas unvergänglicher Sommer, das jetzt in diesen Tagen auf Deutsch erschienen ist. Zuvor war Cristina Rivera Garza bei uns. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Thank you so much. Happy to be here.
Zunächst Glückwunsch auch von uns für diese hohe Ehre. Hat sich der Pulitzerpreis hier schon ausgewirkt? Hat Lilianas unvergänglicher Sommer schon mehr Leserinnen und Leser gewonnen?
Bien. Una de las cosas buenas que traen los premios es precisamente
einer der positiven Effekte des Pulitzerpreises ist, dass das Buch weitere Winkel dieser Erde erreicht, dass es weiterkommt, dass man über das Thema der geschlechterspezifischen Gewalt nun mehr spricht und in Bereichen, wo es vielleicht sonst nicht geschehen wäre. Und dass man eben sich darüber auseinandersetzt, wie man die Frauen von heute und in Zukunft besser vor solcher Art von Gewalt schützen kann. Ich habe viel Gelegenheit gehabt, jetzt in Folge des Preises darüber zu sprechen, auf Spanisch, aber auch auf Englisch. Und mir war es auch wichtig, diesen Diskurs im Englischen weiterzubringen, auch wenn es dort vielleicht im Diskurs nicht so präsent ist, aber es ist doch ebenso besorgniserregend.
No aparece tan urgente como en Latinoamérica, pero es igual de preocupante.
Ihr Buch wurde ausgezeichnet in der Kategorie Memoir und Autobiografie und das trifft beides zu. Es ist Ihre persönliche Erinnerung an ihre Schwester Liliana, die 1990 in Mexiko-Stadt ermordet wurde. Von einem enttäuschten, eifersüchtigen Partner, den sie zuvor verlassen hat. Das ist nun über 30 Jahre her. Warum haben Sie jetzt beschlossen, vom Schicksal Ihrer Schwester zu erzählen?
Hay varias razones detrás de esto. Por una parte está a nivel personal mi propio ciclo de duelo. Se necesita tiempo para recuperarse de una pérdida de este tamaño y un trauma así.
Das ist eine gute Frage. Dahinter gibt es verschiedene Gründe. Einmal den persönlichen Grund meines eigenen Trauerzyklus, der Verarbeitung dieser Geschehnisse, die Zeit, die man braucht, um in der Lage zu sein, über solch ein traumatisches Ereignis überhaupt zu berichten, zu schreiben. Und auf der anderen Seite wäre es wesentlich schwerer gewesen, über dieses Thema 1990 oder auch im Jahr 2000 zu schreiben, einfach aufgrund des patriarchalen Narrativs, was damals noch so sehr vorgeherrscht hat. Es war also wichtig, da herauszukommen aus einem Narrativ, das den Opfern der Gewalt die Schuld gibt und die Täter entschuldigt. Also wo man dann Fragen stellt, wo war denn das Mädchen, was hat es getrunken, was hat es angehabt und so weiter. Also es wäre damals schwierig gewesen, das ohne dieses Narrativ hinzubekommen. Jetzt in der mexikanischen Gesellschaft, auch anderswo, hat es einen über 30 Jahre dauernden feministischen Kampf gegeben, in dem sich auch die Sprache weiterentwickelt hat, in dem man in der Lage ist, Perspektiven der Frauen wahrzunehmen und Respekt zu geben. Es ist sozusagen ein Publikum geschaffen worden, das bereit ist, eine andere Geschichte zu hören, eine andere Perspektive zu sehen. Also es sind diese zwei Dinge, einmal die Verarbeitung der Trauer und dann eben die Werkzeuge zu haben, die mir erlauben, die Geschichte so zu erzählen mit der Betonung des Lebens von Liliana und ihrer Zukunft.
También en una sociedad en conjunto trabajando para producir las herramientas que fueron indispensables en mi caso para poder contar esta historia de vida. Esta historia tiene mucho énfasis en la vida de Liliana, en la potencia de Liliana y en el futuro de Liliana.
Wir werden auf diese patriarchalischen Strukturen gleich kommt. Ihr Buch beginnt mit der Schilderung einer Odyssee durch die Behörden von Mexiko-Stadt. Sie wollen eine Kopie der polizeilichen Ermittlungsakte ihrer Schwester. Man schickt sie dahin und dorthin. Das Dokument bleibt unauffindbar. Und das ist insofern verwunderlich, als dieser Fall damals 1990 wirklich Schlagzeilen machte. In allen Zeitungen wurde darüber berichtet. Der Täter war schnell eindeutig identifiziert, wurde öffentlich zur Fahndung ausgeschrieben. Aber er wurde nie angeklagt, verurteilt. Als Leser, Leserin fragt man sich sofort, wie kann das sein? Weil juristisch war es doch so ein klarer Fall von vorsätzlichem Mord.
Yo creo que intervienen dos fuerzas fundamentales aquí. Por una parte está la impunidad. En el caso de feminicidios, de crímenes cometidos contra mujeres debido a que son mujeres, que esa es la definición más corta de lo que es un feminicidio, las cifras, las estadísticas demuestran que hay...
Nun, ich glaube, da sind zwei Kräfte am Werk. Einmal ist es die Straflosigkeit der Täter. Im Fall von Femiziden, also von Morden an Frauen, wenn man das so einfach sagen kann. Das zeigen auch die Zahlen. In Mexiko gehen wir aus von einer Straflosigkeit bei Femiziden zwischen 90% und 95%. Das heißt, ein Mann weiß, dass die Möglichkeit, straflos zu bleiben, wenn er eine Frau umbringt, sehr hoch ist. Dass dann gar nichts passiert, wenn er das macht. Und das ist wohl ein Grund, warum es weiterhin Femizide gibt. Das ist in bestimmten Gesellschaften auch noch unterstützt, dadurch, dass es eine große Toleranz gegenüber dem Leiden von Frauen gibt. Das heißt, wenn man in so einer Gesellschaft hört, dass einer Frau Leid angetan wurde, dass sie ermordet wurde, dass sie vergewaltigt wurde, dann neigen die Leute oft dazu, wegzuschauen, einfach so tun, als wäre gar nichts passiert. Manchmal gibt es sogar mehr Interesse für die Geschichte des Täters, was ihn dazu gebracht hat und was er für ein Mensch ist. Das kommt auch vor. Also das ist einerseits diese Unfähigkeit des Staates und andererseits auch der Zivilgesellschaft, an dieser Haltung etwas zu ändern. Im Fall von Liliana ist es so, dass schnell der Täter gefunden war, dass sich dann herausgestellt hat, dass er höchstwahrscheinlich in die USA geflohen war. Und daraufhin ging dann mein Vater zur Justiz und wollte, dass er dort gesucht wird, dass die Untersuchung weitergeführt wird. Aber dort verlangte man dann Geld von ihm, also eine Art Bestechung, um diese Nachforschung weiter zu betreiben. Aber diese Summe hatte mein Vater nicht, weshalb dann die Nachforschung eingestellt wurde. Und das ist etwas, was vielen Mexikanern so geht. Und auch wie es mir gegangen ist, als ich dann auf der Suche nach den Akten war, wie ich es am Anfang des Buches beschreibe, das ist auch vielen Mexikanern so gegangen, dass man von Amt zu Amt geschickt wird, immer weiter auf der Suche nach den Akten, nach den Ergebnissen. Also es hat sich schon einiges geändert, aber es muss noch sehr, sehr viel passieren. Einmal bezüglich der Straflosigkeit, aber dann auch in Bezug auf die Haltung, die einem männlichen Leben mehr Wert zuschreibt als einem weiblichen.
Y también de trabajar con estas actitudes que siguen considerando a la vida de los hombres como si fueran de mayor valor que el de las mujeres.
Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Wir sind im Gespräch mit Cristina Rivera Garza, der mexikanischen Schriftstellerin und Pulitzer-Preisträgerin, für ihr Buch Lilianas unvergänglicher Sommer, ein Memoir über die Umstände und das Schicksal ihrer ermordeten Schwester. Frau Rivera Garza, gerade aus Mexiko hören wir seit Jahrzehnten die schauerlichsten Nachrichten von Morden an Frauen. Es sind Abertausende, aber erst 2012, so lesen wir bei Ihnen, wurde der Femizid, der Mord an Frauen, als Straftatbestand in Mexiko anerkannt. Sie sind ja auch Wissenschaftlerin, Professorin für Soziologie. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum in Ihrer Heimat, in der Gesellschaft der Mexikanischen, dieses Machismo, diese toxische Männlichkeit anscheinend so tief verankert ist?
Well, el hecho es que el feminicidio existe en todo el mundo. No respeta fronteras geopolíticas, no respeta clases sociales, no respeta razas y no respeta edad.
Es ist eine Tatsache, dass überall auf der Welt Femizide stattfinden. Das ist ein Phänomen, das keine Grenzen kennt, keine Klassen, keine Rassen und auch keine Altersbegrenzung. Die argentinische Sozialwissenschaftlerin Rita Segato hat von einem unerklärten Krieg gegen die Frauen gesprochen. Und natürlich sind die Zahlen in Mexiko und Honduras erschütternd, wenn man davon ausgeht, dass pro Tag 10 geschlechtsspezifische Morde stattfinden. Auch in den USA ist das erschreckend. Hier geht man davon aus, dass täglich 3 Frauen von ihren Partnern umgebracht werden. In der Pandemie sind diese Zahlen noch mal deutlich angestiegen. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber auch hier ist es sicherlich ein schlimmes Phänomen. Es ist überall anzutreffen. Das ist ein Verbrechen, das uns als Frauen zusammenbringt. Und das hat mit den tiefgehenden, ungleichen Strukturen zu tun. Es ist ein Fakt, dass Frauen praktisch weltweit weniger Zugang zu Bildung, zu Arbeit und öffentlichem Leben haben. Und daher auf diese Taten anders geblickt wird. Diese Taten werden oftmals ignoriert. Man spricht nicht darüber, weil sie der Privatsphäre zugeschrieben werden. Oft ist es immer noch so, dass die Frauen, wie gesagt, dafür verantwortlich gemacht werden, wie sie sich verhalten haben. In den USA spricht man bei Femiziden von einer stillen Epidemie. Also sie existiert, ohne dass sie Aufmerksamkeit erhält. Und dass man nun den Eindruck erhält, dass in Lateinamerika und besonders in Mexiko diese Zahlen so extrem hoch sind, liegt vielleicht auch daran, dass man das Thema dort so sehr ins Zentrum gebracht hat, dass man darauf blickt, mehr als in anderen Ländern, wo es ebenso existiert, spricht man darüber. Es gibt vielleicht eine stärkere Bewegung dagegen in Mexiko, von der man dann anderswo auch profitieren kann. Jetzt gibt es ja eine weibliche Präsidentin in Mexiko. Das garantiert natürlich überhaupt nichts. Aber es ist schon eine wichtige historische Veränderung. Und es ist auch wichtig für die Frauen, die sich so sehr eingesetzt haben, dass Femizide als Straftatbestand anerkannt worden sind. Es gibt ungefähr weltweit, glaube ich, 20 Länder, wo das ein offiziell so genannter Straftatbestand ist. Davon sind allein 18 in Lateinamerika. Das heißt, also es gibt weniger in Europa. Und es ist also eine Frage der Thematisierung des Ganzen.
Es no quiere decir que en Europa no haya feminicidios. Quiere decir que no está todavía donde debe estar, que es en el centro de la conversación pública.
Sie rekonstruieren nun nicht nur die ganzen Umstände, sondern auch das Leben ihrer Schwester Liliana bis zu dem Verbrechen. Sie war 20 Jahre alt, eine so wunderschöne wie kluge junge Frau. Sie hat studiert, sie war liberal, linksintellektuell, emanzipiert, hat ohne Ende gelesen, hat viel geschrieben. Sie sei die wahre Schriftstellerin der Familie, sagen sie an einer Stelle. Und sie zitieren einen Satz aus einem Brief von Liliana. Wie sehr wünschte ich, nicht mehr Fee in einer Welt aus Eis zu sein. Und es ist schön zu sehen in ihrem Buch wenigstens, dass Menschen sich immer noch an sie erinnern. Also es gibt Kundgebungen, Demonstrationen, wo immer wieder an ihre Schwester erinnert wird. Im Buch sind etliche Fotografien abgedruckt, auf denen Frauen Schilder mit dem Namen Liliana Riviera Garza hochhalten oder gesprüht als Graffitis auf Mauerwänden. Hier ist Liliana also unvergessen. Ist das wenigstens ein kleiner Trost für sie?
Yo creo que una de las grandes capacidades y unos regalos que nos da la escritura.
Ich denke, eine der großen Gaben des Schreibens ist die Fähigkeit, ein kollektives Gedächtnis zu erstellen. Wenn wir schreiben, dann tun wir das mit Fantasie, aber nicht isoliert, sondern geteilt mit anderen zusammen. Eine Fantasie, die nicht allein uns gehört. Und auch wenn das Justizsystem versagt hat und hier keine Gerechtigkeit erfolgt, es gibt es doch eine Art wiederherstellende Gerechtigkeit, bei der etwas anderes ins Spiel kommt. Hier hat die Literatur wirklich etwas zu bieten, nämlich indem man eine Persönlichkeit als die darstellt, die sie war. Das ist mir so gegangen, indem man eine Persönlichkeit ins Gedächtnis zurückruft. Das ist mir auch nach der Veröffentlichung des Buches so gegangen, dass die Leser und Leserinnen dazu beigetragen haben, ihren Namen zu behalten, im Gedächtnis zu behalten, in die Welt zu tragen, dass ihr Name auf Demonstrationen gezeigt wurde, dass an sie am Tag der Toten erinnert wurde, dass ihr Name auf Wänden steht, dass er in Theaterstücken vorkommt, in den Gesprächen präsent ist. Ihr Leben wird dadurch weitergetragen. Und was für mich bewegend ist daran, ist, dass die Linie zwischen den Lebenden und den Toten dadurch ein wenig durchlässiger wird. Man hat eine Art Durchgang für Liliana und die anderen Frauen, die durch den Machismo verloren wurden, geschaffen. Das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Also, es sind ja sehr vielseitige Menschen, eine ganze Reihe an Menschen, die wir vermissen, die wir mit bestimmten Orten in Verbindung bringen. Und all das ist keine Leerstelle mehr. Und das ist politisch auch relevant. Ich bezweifle die therapeutische Kraft der Literatur, aber es gibt doch eine gewisse Möglichkeit, durch sie Erleichterung zu schaffen. Nämlich, eigentlich wäre ja die einzige Erleichterung in diesem Fall eine Gerechtigkeit, eine Wiedergutmachung. Aber das geht ja nicht. Bei einem Femizid ist eine Wiedergutmachung nicht möglich. Aber die Fantasie und die Kreativität und die Erinnerung können bleiben. Und wir sind, denke ich, nicht allein mit den Pflanzen und Tieren um uns herum, sondern dazu gehören auch die Toten. Sie gehören zu unserem Kreis und sie erweitern und bereichern uns.
Los vivos, las plantas, los animales, sino que también están nuestros muertos en una ecología mucho más amplia y mucho más rica y que nos hace más completos también.
Christina Rivera-Garza, vielen Dank für den Besuch und dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Thank you so much for being with us.
Thank you. It's been a pleasure.
Und das Buch Lilianas Unvergänglicher Sommer ist jetzt auf Deutsch bei Klett-Cotta erschienen, übersetzt von Johanna Schwering mit 324 Seiten für 26 Euro. Bei unserem Gespräch mit Christina Rivera-Garza hat Marei Amir geholfen, auch ihr besten Dank. Wir haben dieses Gespräch mit Rivera-Garza ungefähr vor 3 Wochen aufgezeichnet und wir werden sie bald wieder hören. Sie ist nämlich zurzeit in Berlin auch als Curator in Residence, als Kuratorin für das Internationale Literaturfestival Berlin und dort wird sie auch die Eröffnungsrede halten am 11. September. Auch darauf freuen wir uns schon.